Montagabend, kurz nach 8, Talk und Tore auf Sky Sport Austria, jetzt live. Heiße Sie herzlich willkommen, angenehmen Abend, freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns vorbeischauen. Und Sie können sich jetzt schon freuen über eine gute Stunde Fußball pur mit zwei ausgewiesenen Experten, für die die Schlagzeile "Sie leben für den Fußball" mit Sicherheit Gültigkeit hat. Und es sind zwei Persönlichkeiten, die sich gegenseitig sehr schätzen. Herzlich willkommen, schönen Abend, Franco Foda.
Guten Abend.
Und Peter Stöger.
Servus.
Freue mich also, dass Sie Zeit gefunden haben. War gar nicht so einfach, Peter, dass Sie, obwohl Sie Privatier sind.
Ja, ist trotzdem relativ viel zu tun, stimmt, ja.
Sie sind sehr gefragt in letzter Zeit.
Ja, ich erfülle auch ein paar Dinge, die ich irgendwann einmal versprochen habe, dass ich auch medial präsent bin und so gegen Ende der Saison versuche, das fertig zu machen, weil ich es halt irgendwann einmal versprochen habe. Deswegen freue ich mich, dass ich heute da sein kann.
Ja, heißt das, dass Sie bald wieder voll im Geschäft sind? Weil heute, Stand jetzt, sind Sie noch Privatier, oder? Oder haben wir etwas versäumt in den letzten Stunden?
Nein, hat sich nichts. Hat sich nichts verändert. Bin noch Privatier und geht mir eigentlich ganz gut.
Ja, im Juni ist es ja eigentlich dann ein Jahr nach dem BVB, nach Dortmund. Warum ist es so schwierig? Oder wollten Sie gar nicht?
Nein, also schwierig. Ich weiß nicht, ob es schwierig ist. Also meinen Schritt rauszumachen war eigentlich in der Planung. War bei mir eigentlich in der Planung auch schon nach der Köln-Geschichte, als man das beendet hat. Und man dachte, okay, gehst du retour, das ist im Dezember, schaust mal ein halbes Jahr, nimmst du Auszeit, kümmerst dich dann auch um die wichtigen Dinge, Familie, Freunde, alles kommt ja alles zu kurz in der Zeit. Vor allem, wenn du im Ausland bist, logischerweise.
Und dann der unangenehme Anruf vom Watzke.
Nein, der überraschende Anruf. Und dann war aber auch klar, mit dieser Geschichte mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Nicht, weil es leer war, aber weil es ja doch dann noch 7,5 Jahre im Stück gearbeitet, ohne eine Pause, schadet das nicht. Das dieses ganze Geschäft, den ganzen Wahnsinn mal ein bisschen von außen zu betrachten, das tut ganz einfach gut. Und irgendwann wird es halt jetzt dann auch so sein, dass ich wieder mal was mache.
Ja, ist mit Sicherheit so, Franco Foda. Ist es schwierig, den richtigen Grad zu finden zwischen Geduld auf der einen Seite, nämlich zu warten, bis das richtige Angebot kommt, oder eben auch dann zuzuschlagen, um nicht ganz aus, unter Anführungszeichen, aus der Mode zu kommen, weil es geht ja sehr schnell in diesem Geschäft.
Ja, das ist richtig. Also ich war ja auch mal ein Jahr beurlaubt und habe dann auch aber auch die Zeit mal genossen, ja, mal mit der Familie zu verbringen.
Sich und aber, bei uns.
Genau, auch mal als Experte, auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Und aber glaube ich auch mal das Wichtigste, Abstand zu gewinnen, sich neu zu orientieren, neue Inputs sich zu holen und glaube jetzt die Zeit genießt. Aber dann kommt auch irgendwann der Zeitpunkt, wo du wieder arbeiten möchtest. Aber da ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dann auch den richtigen Verein zu finden, ja, wo im Prinzip auch Trainer und Verein dann auch zusammenpassen.
Ja. Ist der HSV möglicherweise der richtige Club?
Es gibt ja keinen Kontakt da. Mhm. Aber es stimmt, was der Franco eben sagt, ist, dass für mich jetzt schon wichtig ist, das so einzuordnen, dass die nächste Aufgabe, die ich habe, die sollte schon sein, wo ich sage, erstens einmal ein bisschen eine emotionale Geschichte, das kann man vorstellen, das reizt mich, das möchte ich machen. Aber das eigentlich Entscheidende ist, dass du sitzt ja dann an einem Tisch und diskutierst mit den Chefs dieser Clubs und mal das Gefühl zu haben, dass das, wovon die sprechen und das, was du dir zutraust, oder in dem Fall ich, was ich mir zutraue, umzusetzen, dass es einigermaßen kompatibel ist. Das heißt, ich werde nichts mehr machen, nur wenn man irgendwann sagt, du bist der beste Trainer und das stellen wir uns vor. Da sage ich, ja, mache ich, weil das ist ganz einfach in dem Geschäft mittlerweile so schwierig, dass wenn du das nicht erfüllen kannst, sind alle unzufrieden. Und das möchte ich nicht. Das heißt, es muss realistisch sein in der Einschätzung, was machbar ist. Und es muss zu mir passen, wo ich glaube, das kann ich auch umsetzen. Das traue ich mir zu, dass das auch funktionieren kann. Mit jeglicher Unterstützung, die du halt brauchst.
Das heißt, im Umkehrschluss bis jetzt war eben das nicht der Fall.
Genau, es war ein Nettes dabei, wo ich gesagt habe, okay, das reizt mich sportlich, das ist emotional so. Dort ist man ja auch eine Entscheidung, die im privaten Sektor dann gefühlt gar nicht so reinpasst. Und das ist jetzt nicht das Hauptargument, aber es ist natürlich auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit, wo du dann sagst, alles wird halbwegs passen, aber der entscheidende Faktor ist schon der, wo ich entscheiden muss, dass ich jeden Tag in den Trainersektor, in die Arbeit reingehe, dass das, was man sich von mir erhofft, dass ich das auch umsetzen kann.
Ja, Franco, ich kann mich erinnern, Sie haben damals Peter Stöger ja auch geraten, dass er nach einer für ihn nicht so einfachen Zeit beim GAK in der Regionalliga beginnt. Was würden Sie ihm jetzt raten?
Ja, stimmt. Ja. Na, das habe ich ihm nicht geraten, sondern ich hatte einen Freund beim GAK. Er hat mich kontaktiert und hat gefragt, ob ich einen guten Trainer kenne. Und dann ist mir spontan Peter Stöger eingefallen. Ich habe aber nicht geglaubt, dass er in die Regionalliga zurückgehen würde. Und habe dann kurz mit ihm telefoniert und er hat dann also mir mitgeteilt, dass es für ihn interessant sein könnte. Hab das dann weitergegeben und so hat sich das entwickelt. Und man sieht einfach, wenn man heutzutage bodenständig ist, auch demütig ist, dass man auch mit einem Rückschritt nach vorne kommen kann.
Ja, mit Sicherheit. Ist ja dann so gewesen, über Wiener Neustadt, Austria nach Köln. Was würden Sie Peter Stöger empfehlen jetzt, nein, allgemein gesprochen? Das fragt ja jeder, soll er nach Deutschland gehen oder soll er sich vielleicht wieder mit Österreich anfreunden?
Ja, diese Entscheidung kann er nur alleine treffen. Aber Fakt ist, er hat in Deutschland Außergewöhnliches geleistet, vor allen Dingen auch mit dem 1. FC Köln. Ist ja aufgestiegen, hat international gespielt, hat Köln 3 Jahre, glaube ich, oder 2 Jahre in der Bundesliga gehalten. Ist dann zu Dortmund, hat im Prinzip dort auch die Ziele erreicht, hat sich für die Champions League qualifiziert in einer nicht einfachen Situation. Das muss man sehr, sehr positiv bewerten. Und er ist Gott sei Dank auch noch in der Lage, sich einen Verein noch selbst aussuchen zu können. Das ist nicht bei jedem Trainer der Fall. Also insofern muss er sich das schon gut überlegen. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich habe damals gewartet. Für mich war entscheidend Perspektive.
Klare, also wir müssen sagen, 2012 nach dem Ende beim
Messgestern. Richtig, genau. Klare Perspektive, klare Strategie und klares Konzept. Und einfach, ich musste einfach Lust haben auf den Job. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, dann war es eben der Heimatclub, wenn man so möchte, Kaiserslautern damals.
Genau, nach Kaiserslautern wieder Graz,
und dann
meine alte Heimat.
Genau, so können wir es auch sagen. Um zurückzukommen noch und um das abzuschließen, Peter Stöger, haben Sie für sich auch entschieden, ob es wieder der Trainerjob sein soll oder vielleicht eben doch ein anderer, zum Beispiel eine Etage höher als Sportdirektor, als Vorstand Sport bei einem Verein?
Das kann ich mir auch vorstellen. Klar, habe ich ja schon gemacht. Und deswegen bleibt am Ende des Tages, rundet es sich wieder so ab, dass ich sage, das muss stimmig für mich sein. Und da habe ich Lust drauf. Ich glaube, dass es auch jetzt dann irgendwann die nächste Zeit mal passieren wird, dass ich da sage, und das werde ich jetzt dann auch machen. Also ein paar so Dinge, die halt im Raum stehen, und ich muss für mich halt auch klar entscheiden, das ist es dann, und dann werden wir sehen. Aber wie gesagt, ich habe gelernt, ich schließe in diesem Bereich Fußball, ich schließe ganz einfach nichts aus, weil du kannst heute sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, und nächstes kommt jemand und sagt, das ist eine total spannende Geschichte. Seitdem, dass ich halt gesagt habe, ich habe vor 7,5 Jahren gefühlt, bis Franco mich angerufen hat und gesagt, mit der GAK-Geschichte, jetzt habe ich nicht das Telefon permanent geschüttelt, ob jemand versucht, mich anzurufen, aber ich wollte da zu dem Zeitpunkt Trainer sein, ne? So, und dann gehe ich GAK, und dann stehe ich nach 7,5 Jahren in Dortmund im Stadion. Also schließt ganz einfach gar nichts mehr aus. Und deswegen ist es auch schwer, das zu bewerten. Das muss kommen, dann setzen wir es auseinander und dann kann es das oder das sein.
Gut, aber wollen wir vielleicht noch Nägel mit Köpfen machen? Austria Wien hat ja auch bestätigt, dass es ein Gespräch gegeben.
Ja, klar.
Also, ist das etwas, was Sie wirklich für sich auch tatsächlich auch in Anspruch nehmen können?
Ja, logisch ist es eine Überlegung, sonst hätte ich gesagt, das ist kein Thema.
Aber als Sportdirektor oder als Trainer?
Das wird man dann sehen, aber es wird eher in einer anderen Position als Trainer sein in dem Bereich. Nicht? Und das ist schon etwas, womit ich mich natürlich auseinandersetze. Und so hätte ich von Start weg gesagt, wenn mir anruft, das ist kein Thema für mich, das interessiert mich. Ich habe ja auch immer gesagt, ich werde wieder in Österreich arbeiten. Also es kann bald einmal sein, aber das kann genauso sein, dass das noch dauert.
Ja, wir haben ja Sie auch eingeladen, verehrte Zuseher, auch Fragen zu stellen über die sozialen Medien, Facebook, Twitter oder Instagram. Da gibt es schon einen an Peter Stöger gleich zu diesem aktuellen Thema, wie seine Karriere weitergeht. Hängt ein Engagement bei der Austria ihrerseits auch von der Endplatzierung in der Meistergruppe ab?
Nein.
Gut. Kurz und bündig.
Nein, weil das wäre eine strategische Entscheidung, dass man etwas aufbaut. Aufbauen in der Position kann man nicht in 4 Wochen oder in 8 Wochen, nur weil man jetzt in der Euroleague ist oder eben nicht, sondern da geht es darum, dann in dem Bereich auch Konzepte zu entwickeln.
Also eine Europacup-Teilnahme ist keine Bedingung. Nein. Sozusagen für eine Tätigkeit. Nein. Da sind wir schon beim Thema Meistergruppe, Thema österreichische Bundesliga. Franco, Salzburg ist zum 6. Mal in Folge Meister, auch zu dem Pokalsieger. Wie bewerten Sie die Situation in dieser Liga? Wie bewerten Sie auch die Leistung der Salzburger in dieser Saison?
Ja, Salzburg hat auch in diesem Jahr wieder außergewöhnliche Leistungen gebracht. Also nicht nur national, sondern auch international sind wieder klar Meister geworden, haben den Cup geholt. Und es ist schon beeindruckend, dass diese Mannschaft jedes Jahr wieder diese konstanten Leistungen abruft, dass die Jungs immer noch hungrig sind. Und man darf ja auch nie vergessen, sie verlieren jedes Jahr auch immer sehr, sehr gute Spieler. Die besten Spieler gehen weg und sie schaffen es trotzdem immer wieder, eine sehr, sehr gute Mannschaft auf die Beine zu stellen. Ja. Also es ist schon was Außergewöhnliches. Man sagt zwar klar, Salzburg hat die beste Mannschaft, sie hat die beste Qualität, die beste individuelle Qualität. Aber trotz allem muss man jedes Jahr erstmal Meister werden unter diesem Druck. Das ist schon was Besonderes.
Ja, ist mit Sicherheit etwas Besonderes. Peter Stöger hat es ja auch im letzten Jahr als Dortmund-Trainer zu spüren bekommen. Nicht? War vielleicht für Sie in der gesamten Dortmund-Zeit das Unangenehmste, oder? Erlebnis mit Salzburg, also gegen Salzburg
auszuschließen. Naja, weil es ja witzigerweise so war, als ich gewarnt habe davor, dass die Salzburger 16 internationale Spiele nicht verloren haben. Und wäre das ein französischer Gegner, dann würde ich sagen, wir müssen aufpassen. Aber nachdem es ein österreichischer Gegner war, ist es von der Bewertung her eine andere Geschichte gewesen. Da gehst du raus und da waren alle enttäuscht. Ein Jahr später hat es Leipzig erwischt und mit der Schlagzeile gegen Leipzig, weil sie weitergekommen sind, man ist gegen ein internationales Top-Team ausgeschieden. Spannende Geschichte. Ne? Der Jahr vorher waren sie fast vom Gefühl her noch stärker besetzt. Und das meine ich, dass auf der einen Seite ist die Bewertung dann immer komisch, wie sie zu dem jeweiligen Zeitpunkt passiert. Auf der anderen Seite muss man sagen, in diesem halben Jahr haben die Salzburger natürlich imagemäßig wahnsinnig viel gemacht. Sie haben die Dortmund herausgekegelt, noch mit dem Zugang, ja, eine österreichische Mannschaft zu sein. Das passiert halt mal, oder darf Dortmund nicht passieren. Ein halbes Jahr später gegen Leipzig, gegen den großen Bruder, da weiterzukommen, dann waren sie schon ein internationales Top-Team. Das heißt, das habe ich schon auch zur Kenntnis genommen. Jetzt für mich unangenehm, aber für den österreichischen Fußball und für die Wertigkeit der Salzburger Mannschaft war das dann schon beeindruckend, dass sie das geschafft haben in der Zeit. Und noch mal auch noch mal kurz wegen den Salzburgern, das ist, was wirklich beeindruckend ist, ist diese Gier nach so vielen Spielen, diese Gewinnen, fast im Normalfall als Zuschauer das als selbstverständlich zu sehen, dass sie die Spiele gewinnen und trotzdem diese Gier auf dem Platz zu sehen, dass sie es auch wirklich fertig machen wollen. Das ist schon beeindruckend. Das ist eine Leistung, die man nicht hoch genug einschätzen kann. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Sättigung gibt. Mhm. Hat wahrscheinlich auch mit der Führung zu tun, logischerweise auch mit dem Trainer zu tun. Hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass die Jungs wissen, sie sind mittlerweile wirklich in der Auslage. Das heißt, jeder, der in Salzburg spielt und aufzeigt, hat eine große Chance, einen Schritt vielleicht in eine größere Liga zu machen. Und das ist schon, glaube ich, auch, hat man sich erarbeitet. Das ist eine tolle Geschichte.
Ja, Sie haben mal gesagt, Salzburg hätte in der Bundesliga, in der Deutschen, alle Möglichkeiten. Franco, sehen Sie es ähnlich?
Auf jeden Fall. Also sieht man ja auch die Spieler, die von Salzburg ins Ausland gegangen sind. Ja, ob das Mané ist bei Liverpool, ob das jetzt Haidara ist, auch in Leipzig oder auch Sabitzer, Leimer. Also es sind ja die besten Beweise, dass die Spieler, die dann auch in Deutschland spielen, dort extrem auffällig spielen.
Ja, mit Sicherheit ist es so. Jetzt könnte man auch sagen, sie spielen auch noch Champions League. Das ist ja sozusagen erstmals auch geschafft, dank der Situation, dass eben auch Tottenham sich über die Premier League für die Champions League in der kommenden Saison qualifiziert hat. Und damit ist es unabhängig, wie das Finale Liverpool gegen Tottenham ausgeht. Was bedeutet das für die österreichische Liga, wenn sich ein Verein nach Ewigkeiten wieder, nach 2013, die Austria, wieder für die Champions League qualifiziert?
Ja, ich glaube, Salzburg hat es jetzt absolut verdient. Sie sind ja in den letzten Jahren immer sehr, sehr knapp gescheitert, sich dann auch für diese Gruppenphase zu qualifizieren. Und für den österreichischen Fußball gibt es nichts Besseres. Und ich bin auch der Überzeugung, dass auch Salzburg auch in der Champions League sich dort gut präsentieren wird. Ja, sie haben die Qualität, hängt jetzt klarerweise auch davon ab, Trainer Rose geht weg, geht nach Gladbach. Sie bekommen jetzt einen Trainer von Leipzig. Vorteil ist, er kennt diese Philosophie, er kennt diese Abläufe. Und das ist extrem wichtig. Und jetzt wird man einfach sehen, ob Salzburg die Mannschaft halten kann oder ob es noch Abgänge gibt, wie sie sich verstärken. Aber ich bin da voll der Überzeugung, dass sie da auch in der Champions League eine gute Rolle spielen werden.
Ebenfalls der Meinung, ich weiß ja nicht, wie die Auslosung sein wird. Natürlich, ja, genau. Salzburg wird in Top 3 wahrscheinlich sein.
Genau, das ist die Frage der Auslosung. Aber sie haben ja gezeigt, dass sie gegen richtig starke Mannschaften, die von der Einschätzung logischerweise auch Champions League-Niveau gehabt haben, in der Euroleague immer wieder realisiert haben. Deswegen, wie gesagt, die Frage ist eher, wie das neue Konstrukt dann funktioniert. Wenn wir wieder gute Mannschaft haben, Aber im Normalfall glaube ich schon, dass sie da sehr ganz eine gute Rolle spielen können.
Ja, und Österreich profitiert. Trotzdem haben ja viele gesagt, mit der Ligareform wird das alles insgesamt spannender werden. Dem ist nicht so, Franco, aus der Nähe betrachtet als Teamchef. Wie sehen Sie die erste Saison der Zwölferliga mit Teilung, Punkteteilung nach 22 Runden, mit Playoff, das ja noch bevorsteht für den letzten Europacup-Platz?
Gut, die Meisterschaft war nur am Anfang spannend bei dem neuen Modus nach der Punkteteilung. Danach hat sich Salzburg wieder abgesetzt und Last spielt eine außergewöhnlich gute Saison, spielen überragend, aber das sieht man einfach auch, was Kontinuität ausmacht. Kontinuität auf dem Trainersektor, aber auch auf dem Spielersektor, weil LASK war im Sommer mit die einzige Mannschaft oder im letzten Jahr, die extrem wenig gewechselt haben. Sie haben sich wirklich nur punktuell verstärkt und das hat sich dann auch in der Meisterschaft bezahlt gemacht. Sonst ist es im Kampf um die internationalen Plätze ist es sehr, sehr spannend. Da ist noch alles möglich bei den letzten zwei Spielen. Also selbst Austria Wien, Sturm Graz, alle haben noch die Möglichkeit, auch Dritter zu werden. Und gerade der dritte Platz qualifiziert ja dann, dass du nächstes Jahr direkt in der Gruppenphase spielst. Also da ist noch alles möglich. Und auch der Abstiegskampf ist extrem spannend. Also ich glaube, dass sich der Modus insgesamt schon bewährt hat, leider nicht für die Trainer.
So kann man es festhalten, ne?
Ja, man hat alles versucht, dass man schaut, dass Salzburger heuer nicht Meister werden mit einer Halbierung. Das ist nicht gelungen, nicht annähernd, dafür sind sie ganz einfach zu gut. Alles andere ist extrem spannend, extrem knapp. Und alles, was spannend und extrem knapp ist, bist du halt in der Zwickmühle als Trainer, dass du halt der Bewertung unterliegst und alles, was knapp ist, kann gefährlich werden. Und das hat man natürlich auch am Trainersektor festgestellt. Das ist mal knapp, dass du in die obere Gruppe kommst oder ob du unten dabei bist. Da wird schon getauscht. Dann ist die Frage, schaffst du das Richtung internationale Plätze, weil es mit der Halbierung logischerweise knapp ist. Dann hoffst du, dass du mit einem Wechsel was bewirken kannst. Nach unten dieselbe Geschichte, dass du nicht runter willst mit einer Halbierung. Das heißt, diese von der Zwölferliga, diese von mir aus 3-4, die vielleicht so im gesicherten Bereich sind, die man normal weiterarbeiten lassen kann, die wird es in Zukunft dann auch nicht geben, weil mit der Halbierung ist immer alles knapp, wahrscheinlich mit Ausnahme der Salzburger Geschichte, wenn sie es so weiter durchziehen.
Genau so ist es. Man könnte aber sagen, hat es dann etwas der spielerischen Entwicklung geholfen? Oder eher das Gegenteil, weil eben weniger experimentiert werden kann, weil eigentlich praktisch von der ersten Runde an der Druck da ist, weil nach 22 Runden geteilt wird und danach wird es noch enger durch die Punktehalbierung?
Ja, aber den Druck, den hast du immer. Also die Mannschaften, gerade die Traditionsmannschaften, die stehen unter ständiger Beobachtung. Die müssen einfach Spiele gewinnen, um sich dann auch für das obere Playoff zu qualifizieren. Aber es gab in diesem Jahr unter diesem neuen Modus gute Spiele. Es gab im letzten Jahr unter dem alten Modus gute Spiele. Es gab aber auch viele, viele weniger gute Spiele. Also ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt mit dem neuen Modus.
Ja, apropos gute Spiele, wie haben unsere beiden Gäste heute den letzten Dienstag und Mittwoch erlebt? Stichwort Champions League Halbfinalrückspiel.
Waren auch okay, die Spiele.
Ja, kann man so stehen lassen.
Ja, nein, weil das ist halt schon großes Kino, großer Fußball. Ne? Da ist halt wirklich alles drin. Ne? Da sieht man halt, dass es schon eine sehr emotionale Geschichte ist, was da in der Umsetzung möglich ist und dass halt auch Fußballspiele ja über dann auch mit Kleinigkeiten noch mal kippen können und auf einmal kannst du schwer reagieren. Also da war schon alles drinnen, ne? Das muss man schon sagen. Das war beeindruckend.
Ne? Ja, wir haben auch die entscheidenden Tore vorbereitet, können wir auch den Blick nochmals reinwerfen. Zum einen eben das Spiel an der Anfield Road, der entscheidende Treffer, der ja an und für sich schon eine eigene Geschichte ist. Dass es dann noch das 4-0 ist, kommt ja noch dazu. Ne?
Gegen ja, Barcelona. Das Witzige ist, dass das entscheidende Tor eigentlich ein Tor ist, womit der Trainer gar nichts zu tun hat. Ne?
Genau.
Das hast du in deinem Leben sicher noch nie trainiert, weil du davon ausgehst, dass so eine Situation nie vorkommt. Das heißt, das ist die einzige Entscheidung von einem Spieler, der die Situation erkennt. Und der Zweite, der in der Mitte ist, ist kurz für sich überrascht, aber nutzt es dann halt aus. Nein, das ist schon
sehr umgekehrt toll. Aber muss ja der Trainer der gegnerischen Mannschaft, in dem Fall Valverde von Barcelona, ja förmlich durchdrehen, oder? Wenn man so ein
Gegner hat. Er hat ein Déjà-vu erlebt, ja, vom letzten Jahr.
Genau.
Und, aber wie Peter schon sagte, also es war ein Spiel auf absolutem Top-Niveau. vom Tempo her, von der Intensität, von der Taktik, von der technischen Seite. Aber man sieht auch auf höchstem Niveau, welche Fehler passieren. Ja, und gerade in dieser Situation, ich sage immer, man kann ja den Trainer für viel verantwortlich machen. Aber letztendlich den Platz oder auf dem Platz, den gehört den Spielern. Und sie müssen dort Entscheidungen treffen. Sie müssen dort die Initiative ergreifen, kreativ sein. Und das war bei der Standardsituation für Liverpool positiv. Und die Spieler von Barcelona, die waren einfach nicht im Spiel. Ja, sie waren schlecht orientiert. Sie haben sich nach ihren Gegenspielern im Zentrum orientiert und haben eigentlich den wichtigsten Spieler außer Acht gelassen. Ja. Ja, auch auf höchstem Niveau passiert so etwas. Was du nicht trainieren kannst, das sind solche Situationen. Es gibt solche viele Situationen im Spiel, die du einfach nicht vorhersehen kannst.
Ja, und auf der anderen Seite freut sich natürlich Jürgen Klopp. Peter Stöger, Sie haben ihn ja auch noch erlebt in der deutschen Bundesliga. Ist ein wahrer Hype um ihn, auch jetzt auf der Insel. Ist das für Sie insgesamt auch nachvollziehbar und auch so in Ordnung?
Ja, naja, macht er einen guten Job. Ne? Das geht einmal als Favorit in das Finale, meiner Meinung nach. Er hat dort aber noch keinen Titel geholt. Hat in der Zeit aber die Möglichkeit bekommen, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die von der Qualität natürlich eine Meistermannschaft ist. Weil, dass sie es nicht geschafft haben, liegt zum geringen Bruchteil daran, dass Liverpool das nicht hingekriegt hat, sondern dass Manchester City auch eine außergewöhnliche Saison gespielt hat. Und er macht das natürlich gut. Und ich glaube auch, dass er sich das ganz genau überlegt hat seinerzeit, dass er dorthin geht. Ich glaube, dass mit seiner Präsenz und mit seiner Art richtig gut zu Liverpool passt. Und dann bekommst du die Zeit in dem Fall. Und dann mal sehen, was im Champions League-Finale ist. Nein.
Aber natürlich ist auch ein Risiko, sein drittes Champions League-Finale. Und wenn es am Ende nur den Vizetitel gibt und auch nur die Vizemeisterschaft, dann wird er auch schnell gleich wieder in eine andere Richtung
argumentieren. Wirst du mit fast 100 Punkten halt nicht Meister. Wirst du aber auch nicht so viel falsch gemacht haben. Aber klar, am Ende bleibt es dann in irgendeiner Form halt hängen, dass er dann möglicherweise wieder nichts gewonnen hat. Auf der anderen Seite der Trainer, der keinen neuen Spieler in der Saison geholt hat, der steht auf der anderen Seite im Finale. Auch eine spannende Geschichte. Sind wir wieder beim Thema Kontinuität, was du weißt, was passt. Musst du immer noch einen draufsetzen, ja oder nein? Kann man darüber diskutieren, wenn er noch vier Spieler geholt hätte, die er wahrscheinlich gekonnt hätte, wäre er näher dran gewesen an der Meisterschaft, ja oder nein? Aber am Ende hat das für mich auch Charme, in eine neue Saison zu gehen und nichts zu machen, weil man ihm sagt, das hat richtig gut funktioniert, die Charaktere kennen sich, die Hierarchien stimmen, das Verhältnis wird passen, sonst hätte er was ausgetauscht, auch wenn er erfolgreich ist. Das ist schon auch was Besonderes.
Ja, und wenn man weiß, dass man einen Lucas Moura hat, nur mal als Beispiel eben auf Tottenham einzugehen, der dann auch noch in der Nachspielzeit ein entscheidendes Tor erzielen kann in Amsterdam, dann passt es natürlich auch, wobei diese Geschichte ist natürlich besonders. Ne? Dieses Tor und davor gegen Manchester City, das nicht gegebene Tor, das sind dann schon Hitchcock-Thriller-Entscheidungen.
Ja, ist extrem bitter für Amsterdam, weil sie haben international tolle Saison gespielt und ich glaube, jeder hätte dieser Mannschaft das Finale gegönnt. Aber man sieht einfach
bis auf Salzburg.
Ja, okay. Man sieht einfach, wie der Fußball funktioniert. Du musst einfach bis zum Ende des Spiels im Spiel bleiben. Du darfst keine Sekunde nachlassen. Im Fußball ist immer alles möglich. Du musst immer bis zum Ende glauben, dass du Spiele gewinnen kannst. Und gerade Lukas, er kam ja von Paris Saint-Germain. Er war ja nicht der große Torjäger. Und der Fußball schreibt dann immer wieder seine eigenen Geschichten.
Ja, Peter Stöger meint, dass Liverpool Favorit ist. Das ist jetzt Franco Foda. Ähnlich im Finale.
Ja, also ich würde es Jürgen Klopp wünschen, dass dann auch endlich die Diskussion über die Errungenschaft eines Titels dann zu Ende gehen.
Ja, mit Sicherheit. Also das Finale der Champions League dann am 1. Juni natürlich live auf Sky zu sehen zwischen Liverpool und Tottenham und dann natürlich auch in der kommenden Saison alle Spiele der Champions League, vor allem die der Salzburger dann auf Sky für Sie zu sehen. Wir haben gesprochen über Klopp, über Pochettino. Wir sprechen über den Trainerjob insgesamt. Was macht es aus Ihrer Sicht so schwierig, aber vielleicht auch so interessant, der Job des Trainers?
Schwierig ist es, weil du einen ergebnisbezogenen Job machen willst und der halt nicht immer gleich läuft mit der Entwicklung der Mannschaft. Ne? Und das heißt, musst du Entwicklung machen, brauchst aber die Ergebnisse dazu. Und ich glaube auch, dass ich vor allem in den letzten Jahren hat das rasant hat sich das rasant entwickelt, dass du relativ schnell hinterfragt wirst in neuen Bereichen. Also ob das mal eine Führung ist, ob das mal ein taktischer Fehler ist oder was auch immer. Ne? Und das hat schon mit der breit gestreuten Medienlandschaft zu tun. Das hat sicher auch mit dem schneller werden der Informationen. Das heißt, da schießt man ja irgendwo was raus, das wird dann bearbeitet, dann diskutierst du drüber. Das heißt, das alles, was früher ein bisschen langsamer war, war natürlich auch in der Bewertung der Trainer ein bisschen langsamer als diese Schnelllebigkeit, die hat den Fußball vollkommen eingeholt. Und es ist so, wie das eh angehst von der Arbeit, das heißt, du arbeitest ja von Woche zu Woche, von einem Spiel zum nächsten. Das hat jetzt dann auch in der Bewertung, ob du gut oder schlecht bist, total eingeholt. Weil wenn man jetzt überlegt, selbst, also deutsche Liga schaue ich natürlich wahnsinnig viel, aber wir reden eben, selbst bei Klopp ist es so, es geht um den Titel. Ne? Naja. Meine, der macht fast 100 Punkte, es wird trotzdem diskutiert, was der Titel ist. Wir haben einen Favre, der 9 Punkte vorn war, jetzt ist er, hat er im letzten Spiel oder noch die Chance, ob er Meister ist, da wird drüber diskutiert. Der war dazwischen außergewöhnlich, dann hat er ein Loch gehabt, dann hat er es nicht mehr ganz hingekriegt, dann kann er Meisterschaft, jetzt ist er wieder dabei, der Kovac hat es zu Beginn total erfunden, dann ist er in ein Loch gekommen, dann war er schon fast weg, dann hat er es hingekriegt, jetzt hat er nur Leverkusen verloren und Liverpool zu Hause und man weiß nicht, ob er gut ist oder schlecht ist. Adi Hütter, unser Freund, der war vom Gefühl her zu Hause, aber man dachte nach 4 Wochen, wenn er nur zweimal verliert, war es das. Und auf einmal ist er zu Recht der Mann, der das dann richtig gut hingekriegt hat.
Und jetzt kann es aber sein, dass er am Ende nicht einmal international spielt.
Genau, und dann müssen wir schauen. Also da reden wir dann von 2 Spielen. Das heißt, es geht nicht immer unbedingt mehr um die Bewertung, was denn wirklich sich entwickelt hat, sondern dann geht es auch auf der einen Seite manchmal darum, zu sagen, was ist die Platzierung, egal was dazwischen war. Manchmal geht es von der Platzierung her, was du erreicht hast, aber ist es gut genug, was wir sehen wollen? Das heißt, du bist in allen Bereichen gefordert und das machst du natürlich in der Umsetzung nicht leichter, weil, genau, so wie Franco zu Beginn gesagt hat, du musst immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das ist etwas, was die Trainer selbst wollen, aber von außen wird noch viel mehr immer gefordert, dass jede Woche besser wird vom Ergebnis und von der Spielanlage, was auch immer das ist.
Umso mehr frage ich mich oft, welche masochistischen Züge ein Mensch haben muss, der unbedingt Fußballtrainer sein will.
Ja, für mich persönlich ist es der schönste Job auf der Welt. Es ist ein Privileg, auch Trainer sein zu dürfen. Und ich sage immer so, wenn du Spiele gewinnst, dann hast du eine gute Lebensqualität. Aber leider gehören auch Niederlagen zu unserem Beruf dazu. Und da ist es einfach wichtig, die Niederlagen auch richtig einzuordnen, mit ihnen richtig umzugehen, die Spiele dann auch dementsprechend zu analysieren, aber dann auch immer wieder nach vorne zu blicken.
Ja. Für mich ist es spannend, ganz einfach mit 25 Jungs, jetzt rede ich nur von den Spielern, kennen einen, weiß nicht, 5 oder 10 vom Staff bis zu den Physios, ich gehöre ja dazu, mit denen halt irgendwas auf die Beine zu stellen und eine gemeinsame Geschichte zu entwickeln. Das ist das, was zu der taktischen Finesse und mal was auszupacken, womit der gegnerische Trainer vielleicht nicht rechnet. Das ist die andere Geschichte, aber die Geschichte mit den Jungs, die zu handeln, die weniger spielen, trotzdem das Gefühl zu geben, dass die da dazugehören, von den anderen halt allen gefühlt, die an die Leistungsgrenze zu bringen und das auf einem sehr hohen Level und das wieder in der Gemeinschaft, das ist das, was ich total spannend finde. Nicht? Und alles andere, was wir eben gesagt haben, diese Kurzlebigkeit und die Verweildauer von einem Trainer nach 3-4 Runden, dass du hinterfragt bist, ich meine, das weiß man ja. Das weiß man. Darauf ist man ja auch vorbereitet und das akzeptiert man ja auch. Es ist so. Wenn man damit ein Problem hat, klar, dann darfst du den Job ganz einfach.
Die Frage ist, ob man so trennen kann. Ne? Nur den Staff, die Jungs, wie es Peter Stöger beschreibt, vom Rest, von den Fans, von den anderen Vereinsverantwortlichen, von der Öffentlichkeit.
Nein, kann man nicht trennen. Aber das ist das, was ich meine, was für mich die eigentliche Herausforderung, der eigentliche Reiz ist, zu schauen, dass man da was machen kann und der ureigenste Job halt, einen Spieler weiterzubringen. Also ich wäre der unglücklichste Trainer, wenn ich mal irgendwo denke, ich arbeite irgendwo und auch wenn ich es ihnen dann vielleicht wünsche, wenn ich da irgendwo weggehe, dann sehe ich auf einmal, dass 10 von meinen Jungs eine Leistungsexplosion haben und die spielen alles her. Ne? Dann denke ich mir, okay, da habe ich wirklich viel falsch gemacht. Ne? Also deswegen ist der ureigenste Job ja, aus den Spielern ein bisschen was rauszuholen, die zu sensibilisieren und die vielleicht da ein bisschen in die Eigenverantwortung reinnehmen. Jeder Trainer ist anders und ich glaube, die sollen sich auch von jedem Trainer so ein bisschen was mitnehmen, was ihre persönliche Entwicklung ist.
Inwieweit muss man da auch ein Menschenfänger sein? Soziale Kompetenz, Stichwort?
Naja, schon jetzt nicht.
Also, soziale Kompetenz spielt heute eine sehr, sehr große Rolle, weil einfach die Generation hat sich verändert, die Spieler haben sich verändert. Jeder Spieler hat seine eigene Identität, seinen eigenen Kanal. Die musst du einfach finden, dass sie für dich durchs Feuer gehen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also heute ist ein guter Trainer ist klar, Fachkompetenz spielt eine große Rolle. Aber diese Kompetenz, dann mit Spielern umzugehen, so wie auch jetzt Peter es erwähnt hat, dass du das Ziel von einem Trainer ist ja auch, die Spieler oder die Mannschaft zu entwickeln. Ja? Nicht nur im technisch-taktischen Bereich, sondern auch in der Persönlichkeit. Aber genau das ist das große Problem, dass du als Trainer wenig Zeit hast, eine Mannschaft aufzubauen und zu entwickeln.
Ja, und das Teamchef ist sowieso noch eine eigene Angelegenheit. Weil
das ist noch was ganz anderes.
Ganz anderes. Aber bevor wir über die Nationalmannschaft zu sprechen kommen, nur noch ein Gedanke, weil Sie ja zum Beispiel Ivica Osim gehabt haben bei Sturm als Spieler, weil Sie Dragan Stepanovic gehabt haben, wie Sie in Leverkusen gespielt haben. Sind das Trainer, wo man sagt, das war eine andere Zeit? Oder anders gefragt, könnten die Trainer, wie sie damals gearbeitet haben, mit den Spielern von heute so auf diese Art und Weise nicht mehr kommunizieren?
Ja, das Trainerleben hat sich ja auch komplett verändert. Ja, du bist ja heutzutage als Trainer ein Multitalent. Ja, du bist ja nicht nur für das System verantwortlich, sondern du bist ja auch Psychologe. Du musst Spieler verstehen, wenn sie Probleme haben. Du bist Pädagoge. Du musst zuhören können. Also das hat sich schon extrem verändert zu der Zeit, wo wir noch selbst gespielt haben, weil ich habe früher mit den Trainern nicht so viele Gespräche geführt. Also das hat sich heute...
Oder der Trainer wollte gar nicht mit Ihnen sprechen, oder?
Ja, das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Es war früher so, du hast deine Aufgaben bekommen, die hast du ausgefüllt. Du hast jeden Tag trainiert. Du hast dich im Training mit den Spielern gemessen, dass du dann am Wochenende besser warst als deine Mitspieler, dass du dann auch gespielt hast. Also die Kommunikation früher war eine ganz andere als heute.
Ja, also natürlich viel verändert, das muss man ganz einfach sagen. Also es ist ja, man hört ja immer wieder, wofür steht ein Trainer, für welche Spielidee steht ein Trainer. Ich finde das ja absurd, ne? Weil ich muss ja meine Mannschaft anschauen und wenn ich von Entwicklung rede, dann rede ich ja nicht, dass ich, wenn ich reinkomme in die Kabine, kann ich was entwickeln, sondern ich muss mal schauen, was für Charaktere, was für Persönlichkeiten, was für Qualitäten haben diese Spieler und nach der Qualität muss ich schauen, was ich für eine Spielidee entwickeln kann. Ich meine, man kann ja mit 4 langsame Verteidiger in der Kette kann ich nicht hoch verteidigen. Ich sage es dir nicht, und da kann ich dann natürlich sagen, ich stehe für offensives Pressing und das hat
früher... Also das eine ist die Theorie,
genau,
das andere ist die angewandte Praxis.
Und die angewandte Praxis, das muss ich schon sagen, war schon etwas, was also meine Trainer von früher gehabt haben. Die haben das eingeschätzt, der kann kicken, und deswegen spiele ich so. Wir haben eher die rustikale Art, deswegen spiele ich rustikaler und nicht irgendwas für eine Philosophie. Klar, die brauchst du und jeder möchte attraktiv spielen, jeder möchte viele Tore schießen. Das ist das Ureigenste, warum man Fußball spielt. Ne? Mhm. Aber das hat sich heute schon sehr viel verändert und ich glaube aber auf der anderen Seite, dass die Trainer von früher und auch die Spieler von früher, wenn man sagt, die Spieler von früher, die guten Spieler von früher wären jetzt auch natürlich außergewöhnliche Spieler. Also die Weltklasse-Spieler, die wir gehabt haben damals in Österreich, die werden heute auch am internationalen Markt gefragt, weil die hätten sich auch angepasst in irgendeiner Form. Das heißt, die damals gut waren, wären jetzt auch gut. Dass man mit der Umgang, so wie er früher halt war, wenig Kommunikation, das funktioniert heute gar nicht mehr. Aber das Paradebeispiel sage ich immer wieder, der von mir extrem geschätzte und Ernst Happel, mit dem ich ja nur ein paar Wochen als Teamchef arbeiten durfte, ich glaube, wenn er heute beim großen Verein wäre und würde so arbeiten, wie er damals gewollt hat, wäre die Überlebenschance überschaubar, glaube ich. Also das wäre nicht so einfach. Aber das war ein intelligenter Mensch, der gewusst, andere Zeit, der wäre heute auch ganz anders. Und seine Spielidee und sein Zugang und so, wie er Leute eingeschätzt hat, was die drauf haben, das würde er heute genauso kennen. Deswegen wäre er heute auch im Weltklasse-Trainer. Aber natürlich mit einer anderen Art.
das Thema Theorie auf der einen Seite, angewandte Praxis auf der anderen Seite, ist auch ein gutes Stichwort, Franco Foda. Wie schmerzhaft ist es dann für Sie, wenn im Internet, jetzt zum Beispiel nach den beiden Auftaktspielen in der Euro-Qualifikation, von Taktikanalysten dann eben harsche Kritik geübt wird und dann vom Abteilungsleiter Fußball gesprochen wird, der emotionslos agiert?
Habe ich nicht gelesen. Nee. Habe ich nicht gelesen. Ich bewege mich
Kein Freund.
Nicht, nein, ich bewege mich nicht im Social Media, weil es einfach Energieräuber sind. Und ich finde immer sachliche, fundierte Kritik über die sportlichen Belange in Ordnung. Und alles, was dann persönlich wird oder auch unter der Gürtellinie ist, glaube ich, muss man sich auch nicht gefallen lassen. Aber wie gesagt, ich kann es nicht bewerten, weil ich
es nicht gelesen habe. Aber ist das nicht ärgerlich? Dann müssen Sie sich auch noch stellen bei einem Interview bei Armin Wolf, denen mangelnde internationale Erfahrung vorwirft.
Ja gut, er war schlecht vorbereitet. Ja. Also wenn er mir das vorwirft, dann hat er sich nicht gut vorbereitet auf das Thema.
Aber ich meine, das muss ja doch einen wirklich wie man im Fußball schon ganz sagt, da kommen die Kabeln, oder? Hier.
Ja, manchmal schon, aber muss ich dann, ich sage immer, Emotionen sind gut, aber besser ist, man hat sich unter Kontrolle. Und letztendlich geht es darum, immer einen respektvollen Umgang auch mit den Medien zu haben, das mache ich. Und aber nochmals auf diese Frage zurückzukommen, wir haben begonnen, da haben wir, glaube ich, die ersten 5, 6 Spiele gewonnen. Da war alles wunderbar. Jeder hat geredet, wie flexibel die Mannschaft spielt. Endlich ist jemand da, der auch mal nicht nur 4-2-3-1 spielt, der Spielsystem verändert, andere taktische Ausrichtung. Wir haben Spiele gewonnen. Wir hatten schon das Wunderteam. Also auch da habe ich die Ergebnisse damals richtig einordnen können. War sehr demütig. Auch damals war nicht alles perfekt, es war nicht alles gut. Das haben wir auch dann nach den einzelnen Spielen dementsprechend auch analysiert innerhalb unseres Trainerteams. Und jetzt ist auch nicht alles schlecht, ja, weil klar, die Fans, auch Medien, auch die Leute im Internet bewerten ein Spiel ganz anders als wir Trainer. Ja, wenn man diese Spiele sachlich analysiert gegen Polen, klar, dafür kann man sich nichts kaufen. Aber wir waren in allen Parametern überlegen. Wir hatten mehr Spielanteile, wir hatten mehr Ballbesitz, wir hatten die klar besseren Tormöglichkeiten. Und das gegen eine Mannschaft, die vorne top besetzt war. Ja, die im Angriff hatten sie außergewöhnliche hohe Qualität. Das haben alle vergessen. Ja, mit Lewandowski, mit Piontek vom AC Milan, mit Zielinski, mit Milik von Neapel. Das sind Qualitätsspieler, ja? Und die auch Tore erzielen. Und das haben wir eigentlich über weite Strecken unter Kontrolle gehabt. Wir haben dem Gegner wenig zugelassen. Und klar, in Israel ist die Kritik etwas heftiger ausgefallen. Hatte auch damit zu tun, es war eine besondere Konstellation. Dort war ein österreichischer Teamchef, der war auch Kandidat hier beim ÖFB. Er ist Rekordnationalspieler. Er hat schon extrem viel auch geleistet für Österreich.
Und wer heißt Andi Herzog?
Und da sind wir wieder bei der Bewertung. Ja, alle haben geglaubt, es wird ein relativ einfaches Spiel, dass du klar gewinnst. Klar, wir haben gut angefangen, sind verdient in Führung gegangen, hätten auch in der ersten Halbzeit noch das ein oder andere Tor mehr erzielen können. Wir waren nicht effizient genug vor dem gegnerischen Tor. Wir waren in der Defensive zu nachlässig, zu unkonzentriert in vielen Situationen, was eigentlich bis zu diesem Spiel nicht der Fall war, weil unsere Qualität war eigentlich, dass wir eigentlich in der Defensive immer sehr, sehr gut agiert haben.
Ja, das Ende ist bekannt. Es gab dann eine 2-4 Niederlage und wir können vielleicht auch reinschauen in die Pressekonferenz, die Franco Foda dann nach dem Spiel gegeben hat, was er zu diesem Spiel gesagt hat.
In so einem Spiel, wo es um so viel geht, da liegt die Basis im Defensivverhalten und wir haben es dann nicht geschafft, in der Defensive so zu spielen wie gegen Polen, mit dieser Mentalität, mit dieser Konzentriertheit, mit diesem Fokus. Und das darf einfach nicht passieren. Und ja, letztendlich ist dann dieses Ergebnis dann auch so zustande gekommen, dass wir dann noch Kontersituationen zugelassen haben. Wir hatten dann zwar auch noch das 4-2 erzielt, hatten noch einen Lattenschuss und so weiter und so fort. Aber in diesen Spielen geht es um Mentalität, geht es um Leidenschaft. Und das haben wir nicht über 90 Minuten geschafft, das auf den Platz zu bringen. Es ist einfach ärgerlich, ja, dass wir müssen einfach lernen, dass wir keine Mannschaft sind, die locker spielen kann. Wir können nur dann erfolgreich sein, wenn jeder einzelne Spieler defensiv und offensiv seine Aufgaben zu 100% erfüllt. Dann sind wir eine gute Mannschaft.
Ja, maßlos enttäuscht, logischerweise. Sie lächeln schon wieder, Gott sei Dank.
Ja, waren ein paar Emotionen dabei, direkt nach dem Spiel.
Ja, emotionslos also, ist er nicht.
Nein, genau. Eben. Ja, aber das sind ja auch, das ist ja oberflächliche Berichterstattung. Ja, also es kommt doch immer auf die Spielsituation an. Ich glaube, es ist wichtig, immer man ist authentisch. Ja, es gibt Situationen im Spiel, wo ich eher ruhig agiere, da konzentriere ich mich auch auf das Spielgeschehen, dass du eventuell etwas verändern kannst. Gerade am Anfang des Spiels bist du als Trainer sehr fokussiert. Was macht der Gegner? Wie spielen sie? Spielen sie so, wie wir das geplant oder wie wir sie erwartet haben? Funktioniert unser Plan im Offensivspiel? Und da bist du einfach sehr konzentriert. Ja? Und das macht ja auch keinen Sinn, wenn du pausenlos wie ein Hampelmann an der Außenlinie rumspringst. Ja? Es kann auch mal sein, also auch das hat es bei mir schon gegeben, diese emotionale Schiene. Das hängt aber immer damit zusammen, wie dein Gefühl ist, was auch die Mannschaft benötigt. Manchmal ist es auch wichtig, Ruhe auszustrahlen, der Mannschaft Sicherheit zu geben im Spiel.
Ja, was in der Kabine passiert, ist ja zumeist nicht allen bekannt. Das kommt noch dazu. Aber machen wir vielleicht den Blick auf die Tabelle der Gruppe G für die Europameisterschaft 2020, die Qualifikation. Also im Moment Österreich punktelos auf Position 5. Das ist dann kein Platz, der zur Qualifikation reichen sollte. Das heißt, die Spiele 3 und 4 in der Qualifikation gibt es jetzt im Juni. Nach der Meisterschaft, immer ein sehr brisanter Termin, gilt natürlich auch für die Gegner, für die Slowenen und für die Mazedonier, die jetzt ja Nordmazedonien heißen. Heimspiel in Klagenfurt, Auswärtsspiel dann in Skopje. Franco Foda, Mentalität, Leidenschaft, warum wird das im Juni anders sein als im März?
Ja, weil es bis jetzt bei allen Spielen, seit ich Trainer bin, der Fall war. Es war ja auch gegen Polen der Fall und es war ja auch teilweise in dem Spiel in Israel, weil sonst hätten wir ja nicht so gut, wären wir nicht so gut ins Spiel gekommen in Israel. Und was mich einfach enttäuscht hat, war einfach, dass wir nach 20 Minuten in gewissen Situationen unseren Plan nicht mehr verfolgt haben. Wir waren nachlässig in der Offensive. Wir haben Kontersituationen nicht gut zu Ende gespielt. Und vor allen Dingen waren wir unkonzentriert in der Defensive. Und das war ärgerlich. Und die Mannschaft hat es aber in vielen anderen Spielen bewiesen, dass sie mit viel Leidenschaft spielen kann, dass sie eine gute Mentalität hat. Und das erwarte ich mir natürlich auch in den nächsten zwei Länderspielen, wo es für uns um sehr, sehr viel geht. Weil aufgrund der Konstellation, das habe ich auch direkt nach der Auslosung gesagt, dass die Gruppe sehr ausgeglichen ist, ist ja für uns noch alles möglich. Ja, es gibt immer noch 8 Spiele zu absolvieren. Und jetzt wird es einfach wichtig sein, dass wir gerade zu Hause gegen Slowenien, dann müssen wir dieses Spiel gewinnen. Und der Blick ist nach vorne gerichtet. Wir haben jetzt auch schon viel thematisiert. Wir haben das Spiel analysiert oder die Spiele analysiert innerhalb des Trainerteams. Und jetzt gilt es einfach, nach vorne zu schauen und sich auf die nächsten Spiele gut vorzubereiten.
Ja, hören wir vielleicht auch hinein, was die Trainerkollegen aus der Bundesliga für Hoffnungen haben für die Nationalmannschaft.
Ja, ich glaube, Franco weiß auch, dass natürlich Punkt 1 eine schwierige Aufgabe wartet. Der Start war jetzt nicht außergewöhnlich gut. Aber ich glaube, dass da eine Mannschaft mit Qualität da ist. Ich glaube, dass ein Trainer da ist, der auch in schwierigen Phasen, so habe ich es jetzt verfolgt, die Ruhe behalten hat. Ich schätze Franco sehr und bin mir ziemlich sicher, dass, wenn die Leistung stimmt, es dann auch noch möglich ist, die Qualifikation zu schaffen. Ich drücke alle Daumen und würde es Österreich, den Jungs und Franco sehr, sehr gönnen.
Ja, ich bin immer Optimist und natürlich sind die ersten beiden Spiele ergebnistechnisch nicht so verlaufen, wie wir uns das alle gewünscht hätten, aber haben noch immer die Möglichkeit, mit vielen Siegen da die Europameisterschaft zu erreichen und das wünsche ich natürlich der Nationalmannschaft, weil das für den österreichischen Fußball ganz, ganz wichtig ist und drückt da fest die Daumen.
Franco ist ein alter Hase, hat schon viele schwierige Phasen positiv überstanden, viele Erfolge gefeiert. Braucht keine großen Tipps von mir, denke ich mal. Die kriegen schon die Kurven, da mache ich mir keine Sorgen.
Eben, Optimismus ist ja auch da. Peter, die Chance besteht natürlich, aber ja, eins ist auch klar, solche Spiele, nämlich vom Ergebnis her, sollten nicht mehr vorkommen in Israel.
Ja, klar, aber das Polenspiel war im Stadion, das war absolut in Ordnung, richtig gut reingekommen gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft. Das das läuft ja dann mal so, die haben in der Situation was gemacht, aber da haben wir uns gut gesehen. Vielleicht ein bisschen ein Problem dann mit der Körperlichkeit, die Polen reingestellt haben. War richtig unangenehm, die Mannschaft, so man sie halt kennt. Und ich glaube, gegen Israel bin ich dann zu Hause gesessen und die Jungs waren sich ganz einfach zu sicher, weil sie waren so dominant. Und das war für mich zu Hause auch die Frage der Zeit, wann eben dieses zweite Tor fällt. Nicht? Und das ist eben nicht passiert. Und dann aus zwei Unachtsamkeiten bist du auf einmal hinten und dann wird es echt scheiße, ne? Dann wird es echt schwer, weil du denkst, das gibt's nicht. Eigentlich musst du mit 2-3-0 musst du durch sein und dann spielst du die Partie nach Hause und auf einmal steht es 1-2. So, und dann ist natürlich ein ganz anderes Spiel von der Stimmung, von der psychischen Geschichte, weil du auch was liegen gelassen hast. Ne? Das war richtig gut zu Beginn und das ist schwierig. Ich glaube, brauchen wir jetzt Ergebnisse, aber so wie Franco gesagt hat, von der Bewertung her kann man jetzt nicht sagen, die beiden Spiele sind schief gegangen und deswegen wird man nichts mehr gewinnen. Also wir haben eine Mannschaft, die das hinkriegen kann und die das auch schon oft gezeigt hat. Und deswegen bin ich natürlich genauso wie die Kollegen zuversichtlich und hoffe, dass wir das auch schaffen.
Sie haben ja auch Marc Janko gebracht in beiden Spielen, haben ihn nachberufen. Da haben dann manche auch gesagt, da macht sich vielleicht der Teamchef auch angreifbar, dass ein Spieler kommt, der wenig Spielpraxis hat.
Ja, aber ich lasse mich von außen wenig beeinflussen, sondern ich ziehe einfach meinen Weg konsequent durch, von dem ich auch überzeugt bin. Und das hat einfach die Situation ergeben. Also ich war immer froh, dass Marc immer noch auf Abruf war, hat sich immer noch zur Verfügung gestellt. Gerade auch bei diesem letzten Länderspielen sind ja dann auch kurzfristig Gregoritsch, Burgstaller und auch Hinterseher ausgefallen. Und insofern war es klar für mich, dann auch Marc nachzuberufen. Und es hätte sich ja fast gelohnt. Er hatte die Riesenmöglichkeit gegen Polen, wenn er das Tor erzielt. Und da hätten alle gejubelt. Franco Foda hat alles richtig gemacht. Ja, so ist der Fußball.
So eng ist es. Ja. 35 ist mittlerweile Marc Janko, 35 Jahre alt. Er hat vieles erlebt. Er hat Titel geholt im Clubfußball. Er hat in der Nationalmannschaft Höhen und Tiefen auch gesehen. Christoph Jochum hat den Teamspieler in der Schweiz bei seinem aktuellen Arbeitgeber getroffen.
Lugano im Tessin. Dort, ganz im Süden der Schweiz, wo die Berge noch schneebedeckt sind. Die Sonne, aber schon italienisch ist. Es ist eine Postkartenidylle hier, wo der FC Lugano eine super Saison spielt und wo Marc Janko das Leben genießt, obwohl er nur zu wenigen Einsätzen kommt.
Es ist nicht umsonst die Sonnenstube der Schweiz genannt. Und vom Wetter her und von den Lebensumständen ist es hier extrem angenehm. Wir, meine Familie und ich, fühlen uns extrem wohl. Und sportlich lief es bisher überschaubar, aber es war auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit als Familie.
Nur 149 Minuten spielt Janko in der aktuellen Saison. Im Nationalteam spielt er aber nach wie vor eine Rolle, ist regelmäßig dabei.
Ich bin immer zumindest nachnominiert worden, meistens sehr überraschend für mich. Ja, die Entwicklung, wie sehe ich sie? Also leider ab dem Zeitpunkt, wo es dann quasi ernst geworden ist, hat die Mannschaft es nicht verstanden. Oder haben es wir nicht verstanden, dass wir quasi diese gute Performance von den Testspielen und von den Spielen davor mitnehmen konnten. Teilweise waren Kleinigkeiten ausschlaggebend, dass es dann nicht gereicht hat. Und momentan ist es eine schwierige Situation für uns alle.
Dass Marc Janko trotz fehlender Spielpraxis und doch fortgeschrittenem Alter immer noch einberufen wird, spricht dafür, dass Franco Foda ein Stürmerproblem hat.
Ja, viel diskutiert in den letzten Monaten. Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass wir gute Stürmer haben in Österreich. Michael Gregoritsch, Marco kann, wie gesagt, offensiv überall spielen. Das ist eigentlich egal, wo man den hinstellt, der ist überall Weltklasse. Dahinter kommen auch Spieler nach. Also ich sehe das nicht so eng, wie es dann vielleicht teilweise auch polemisiert wird.
Zuletzt auch immer wieder Thema. Mögliche disziplinäre Probleme im Team. Janko hält sich bedeckt.
Ja, also sollte es sowas geben, dann wäre ich jetzt schlecht beraten, das hier öffentlich zu machen.
So oder so, das Nationalteam ist vom Kurs abgekommen. Führungsspieler wie Julian Baumgartlinger sind gefragt, um den Kahn wieder auf Vordermann zu bringen.
Für mich ist nach wie vor Jules ein richtiger Leader in dieser Mannschaft. Macht seinen Job hervorragend, auch von seiner Spielweise, wie er auf dem Feld agiert, ist er für mich der perfekte Kapitän. Dazu noch extrem clevere Junge und neben Marco haben wir noch einige andere. David wird in diese Rolle vielleicht auch mal bald mal hineinwachsen.
Wie lange das alles Marc Janko noch betrifft, ist offen. Ein mögliches Karriereende rückt näher.
Ich habe noch Vertrag bis Sommer und was dann über den Sommer hinausgeht, werden wir sehen. Aber grundsätzlich fühle ich mich ganz gut, aber könnte mit beiden Szenarien ein Karriereende, aber auch, dass es weitergeht, sehr gut leben.
Bis es soweit ist, genießt Marc Janko noch die italienische Schweiz, den See, die Berge. Er genießt Lugano.
Nette Gegend.
Recht hat er.
Ja, falls er verlängern sollte. Aber momentan ist er mal verletzt. Deswegen wird er im Juni auch nicht Franco Foda und der Nationalmannschaft zur Verfügung stehen.
Ja, das ist richtig. Ich habe vor kurzem mit ihm telefoniert und er lässt sich jetzt, glaube ich, am Sprunggelenk operieren.
Ja, dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Atmosphärische Störungen? Fragezeichen?
Haben Sie innerhalb der Mannschaft?
Ja, haben Sie was bemerkt?
Nein, gibt es keine. Nix. Ich lege sehr viel Wert auf Disziplin, aber es ist ja nichts Außergewöhnliches, wenn halt ein Spieler mal zu spät zum Frühstück kommt, dann zahlt er halt was in die Mannschaftskasse und damit ist es auch schon erledigt.
Ja, was sich der Marko Arnautović immer erlaubt, ne? Das ist wirklich.
Bitte?
Was sich der Marko Arnautović immer erlaubt.
Keinen Namen gesagt.
aber manche sagen ja trotzdem, es hat in der Zeit noch unter ihrem Vorgänger Gegenpole gegeben zu Arnautović und Alaba. Viele Spieler, die sehr erfahren waren, wie Fuchs, wie Junuzovic, wie Alma, wie Baumgartlinger. Und jetzt sind fast keine mehr da.
Nein, es ist ja schon so auch, das vergisst man ja auch sehr, sehr schnell, es haben auch schon wichtige Spieler aufgehört. Also nicht nur von ihrer spielerischen Klasse, die du auch jetzt gerade alle aufgezählt hast, sondern es waren auch alles Persönlichkeiten, die eine Mannschaft geführt haben, die Verantwortung im Spiel übernommen haben. Und die Hierarchie innerhalb der Mannschaft hat sich jetzt halt in den letzten Monaten auch verändert. Ja, Jules ist noch da, Sebastian Brödel war auch einer der Führungsspieler, spielt aber jetzt sehr, sehr wenig im Verein, war sehr oft verletzt, ist jetzt auch wieder angeschlagen, weiß auch nicht, ob er dann auch im Juni uns zur Verfügung steht. Das heißt also, die Hierarchie ist im Moment sich am Verändern. Und jetzt sind halt die Spieler gefragt, wie auch David Alaba, wie Marc Arnautović, wie auch Martin Hinteregger, die müssen jetzt einfach in diese Rolle hineinwachsen. Ja. Einmal verbal, auf dem Platz gibt es eh keine Probleme, weil spielerische Qualitäten haben sie alle. Sie müssen aber jetzt außerhalb des Platzes auch Verantwortung übernehmen und auch auf dem Platz.
Nächste Woche gibt es die Kaderbekanntgabe für die zwei Spiele. Dürfen wir mit Überraschungen rechnen?
Überraschungen im Fußball sind immer möglich. Also nicht nur bei der Kadernominierung, sondern.
Oder anders gefragt, gibt es Spieler, die bis jetzt nicht einmal noch auf Abruf waren, die plötzlich bei Franco Foda nominiert werden? Ist das,
nein,
ist das
also ausgeschlossen? Wir haben ja im Prinzip unseren Pool zusammengestellt. Das beinhaltet 50 Spieler, die sind wir ständig am Beobachten. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es da keine großen Überraschungen geben wird.
Ja. Aber Sie wissen schon. Sie können es mir noch nicht so sagen.
Ja, aber wir haben am Wochenende gibt es noch Bundesligaspiele. In Österreich wird noch bis zum 25. Mai gespielt. Ich bin noch im Cup-Endspiel am 25. Mai auch in Berlin, Leipzig gegen Bayern. Und wir werden jetzt weiter verfolgen. Ich habe mit Alessandro Schöpf telefoniert. Der wird auch definitiv ausfallen. Und mit Burgi habe ich auch telefoniert, ihm geht es wieder gut, er ist wieder fit.
Du
hat jetzt auch wieder getroffen, auch Michael Gregoritsch hat jetzt wieder getroffen.
Zweimal.
Hat ja nicht von Anfang an gespielt, ist dann reingekommen, hat es dann auch dem Trainer gezeigt, war die richtige Antwort. Aber auch gerade er spielt ja sehr oft im Moment in einem 4-3-3 auf der 8er-Position, also auf einer anderen Position, wo ich ihn eigentlich sehe. Also das sind halt alles Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und habe jetzt gerade auch in den letzten Monaten immer wieder auch erlebt, dass dann auch kurzfristige Absagen kommen. Also insofern haben wir schon einen klaren Plan, wie wir auch die Spiele angehen wollen, mit welchem Kader. Aber jetzt warten wir mal ab, dann, ob uns dann auch alle Spieler, die wir wollen, dann auch zur Verfügung stehen.
Ein, zwei Themen möchte ich noch ansprechen. Eigentlich sind es sogar drei. Das eine ist, die U21-Europameisterschaft steht ja auch bevor dann, im Anschluss an die beiden Qualifikationsspiele. Hat das eine Auswirkung für Ihre Einberufungen, weil es eben 7, 8 Spieler gibt, die sowohl als auch spielen können und die für Sie interessant sind? Also ich kann es jetzt aufzählen. Wöber, Posch, Linhardt, Leimer, Danko, Wolf, Schlager, auch dann so.
Ja, Priorität hat klar das A-Nationalteam, aber ich habe, glaube ich, einen sehr, sehr guten Draht auch zu Werner Gregoritsch. Wir haben uns immer ausgetauscht, habe auch, wenn es möglich war, immer Rücksicht auf die U21 genommen. Es wird auch jetzt der Fall sein. Wir treffen uns morgen, werden mal dann eine Bestandsaufnahme machen, auch über die die Kadernominierung dann mal kurz reden. Es sind ja auch Spieler wie Wöber, er ist ja noch verletzt. Mhm. Lienhardt hat Gehirnerschütterung, ist immer noch nicht spielfähig. Also es sind schon Themen, die wir dann auch morgen in aller Ruhe besprechen werden. Und klar, die U21 liegt mir immer am Herzen. Aber
dann ist die Frage natürlich, ob die Spieler auch dann abgegeben werden, weil ja das kein Abgabetermin ist für die U21-Europameisterschaft zum Beispiel
bei Leipzig. Also, ne? Genau, also von meiner Seite ist es überhaupt kein Problem. Also auch die Spieler, die bei mir zum Einsatz kommen, stelle ich klarerweise auch der U21 zur Verfügung. Aber es ist auch ein Thema in Verbindung mit den Vereinstrainern auch zu besprechen. Das haben wir auch schon getan. Also wir waren ja auch schon in Leipzig, haben uns auch mit Ralf Rangnick getroffen. Peter Schöttl war schon sehr, sehr viel unterwegs, hat sich auch mit Sportdirektoren und Trainern getroffen. Also ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, jetzt gilt es einfach, morgen mal in Ruhe darüber zu reden, auch mal mit Werner über seine Wünsche zu sprechen und klar auch dann ihm mitzuteilen, wie ich mir das vorstelle, wen ich dann auch gerne einberufen möchte. Müssen wir natürlich auch die Verletzungen berücksichtigen. Also ja, gibt einiges zu besprechen.
Zwei Personalien noch. Das eine ist Onisivo, haben Sie auch beobachtet, in Mainz. Der hat ja jetzt ein hervorragendes Frühjahr, eigentlich sein Bestes bis jetzt in der deutschen Bundesliga. Ist das ein Spieler, der mit seiner unkonventionellen Art auch für Sie ein Thema ist?
Ja, er hat sich in den letzten Monaten sehr gut nach vorne entwickelt. Habe ihn jetzt auch zweimal auch live gesehen, war auch letzte Woche bei Mainz gegen Leipzig, hat auch das wunderschöne Tor erzielt, ist leider dann mit einer Gehirnerschütterung ausgeschieden. Hat jetzt auch nur auf der Bank gesessen, ist eingewechselt worden. Aber er ist sicher ein Spieler, der gerade im vorderen Bereich auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Also er kann ja auch am Flügel spielen, spielt im Moment als zweite Spitze bei Mainz 05, hat aber früher schon, gerade wenn du mit einer Dreierkette gespielt hast, auf rechts oder links gespielt. Also er ist universell einsetzbar und das ist für einen Trainer sehr positiv zu bewerten.
Ja, und weil ich vorhin gesagt habe, ob es einen Spieler gibt, der vielleicht bisher noch nicht auf Abruf war, der einberufen wird, gibt es ja noch das Thema Zlatko Junuzovic. Der können wir hineinhören. Der war hier bei Talk und Tore vor ein paar Wochen und zum Thema Nationalmannschaft hat er Folgendes gesagt.
Es ist natürlich schon hart, wenn man die Spiele schauen muss. Also ich mag generell nicht so Spiele schauen, wo ich weiß, ja, da könnte ich eventuell.
Ja, aber es ist eine freiwillige Entscheidung. Sie sind jetzt in Salzburg, es läuft. Ja. Es gibt vielleicht nicht mehr diese Belastung unter Anführungszeichen. Natürlich gibt es, weil Sie spielen ja auch international im Gegensatz zu Bremen.
Ja, sicher hat sich da aber, hier und da was verändert.
Aber fühlen Sie sich, würden Sie sich noch fit genug fühlen?
Oh, fit genug bin ich schon.
Ja, und was ist, wenn Franco Foda anruft?
Das weiß ich nicht. Ah, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe die Entscheidung habe ich so entschieden.
Das war ja Marcel Koller, muss man dazu sagen. Nicht? Also das war ja noch ein anderer Teamchef.
Genau, ja. Aber trotzdem glaube ich, dass wir in der Nationalmannschaft trotzdem gut besetzt sind.
Diplomatische Antwort. Die Nummer haben Sie von ihm?
Ja, also die würde ich auf jeden Fall mal rausbekommen. Aber du hast ihm sehr viel in den Mund gelegt.
Ach so?
Ja, hatte den Anschein.
Ja, hat er selbst aufgehört, ne?
Ja, eben. Aber ich kann mich erinnern, Herbert Prohaska hat dann auch wieder gespielt.
Ja, weiß ich nicht, das ist ja sowieso ein eigenartiges Thema. Also ja. dass ich sage, ich bin jetzt nicht mehr bereit für die Nationalmannschaft, da fehlt mir jeglicher Zugang grundsätzlich, weil... Das ist ja übrigens sowieso irgendwann einmal. Also irgendwann wirst du mit ihm einberufen, dass ich irgendwann einmal gesagt hätte für meine Nationalmannschaft.
Aber selbst Messi hat gesagt, ich spiele nicht mehr für Argentinien.
Naja, ich bewerte das ja nicht für unsere österreichischen Freunde, für meine Jungs, mit denen ich zum Teil vielleicht zusammengearbeitet habe. Ich sage es nur allgemein, dass eine Aussage tätigen würde ich für mich persönlich, dass ich für die Nationalmannschaft nicht mehr spielen kann, wo es 4 Spiele im Jahr gibt, weil ich mich auf was auch immer konzentrieren muss, das verstehe ich nicht, weil entweder bin ich gut genug, dann möchte ich helfen, also wird das auch funktionieren, die paar Spiele über die Saison noch hinzukriegen, oder es interessiert mich nicht, dann brauche ich es auch nicht sagen, weil dann spiele ich vielleicht sowieso keine Rolle. Also ich finde das ganz einfach komisch, aber das hat nichts mit dem Slade jetzt zu tun.
Nein, sondern generell. Slade
hat nichts mit dir zu tun. sondern, wie gesagt, das haben andere auch schon diskutiert.
Ja, aber vielleicht ist er jetzt in Glücksrausch, Meister, Pokalsieger aber, erstmals. Vielleicht will er auch wieder im Team spielen. Die Frage ist ja für mich, braucht Franco Foda auf dieser Position einen Spieler wie Zlatko Junuzovic? Weil damit erübrigt sich ja dann alles, wenn es nicht der Fall sein soll.
Ich wollte nur kurz noch was erwähnen. Bitte. Und zwar, das hat mir bei Marc, das war bewundernswert und hat mir auch sehr imponiert.
Danke.
Genau, bei Marc Janko, weil ich habe viele Gespräche mit ihm geführt und er hat immer gesagt, Trainer, wenn Sie mich brauchen, ich bin für das Nationalteam immer bereit. Ja? Und es war ja oft sehr kurzfristig, wo auch die Stürmer ausgefallen sind. Einmal habe ich ihn dann telefonisch kontaktiert. Da wollte er gerade mit seiner Tochter unterwegs in einen Zirkus. Und hat er gesagt, Trainer, kann ich wenigstens meiner Tochter noch in den Zirkus gehen? Habe ich gesagt, kein Problem, kommst du dann am Abend dann zu uns.
Zum ÖFB-Zirkus. Genau. Ja, auch
na, wir haben keinen Zirkus. Ich glaube, bei uns ist es schon so, dass wir innerhalb auch des ÖFBs eine klare Linie haben. Wir ziehen da alle an einem Strang und nur dann kannst du auch erfolgreich sein. Und gerade in schwierigen Phasen ist es ganz wichtig, ja, dass wir da eine Linie haben und das haben wir.
Gut. Darf ich die Frage trotzdem noch stellen?
Bitte, ja. Ja,
ist Junuzovic...
Habe ich schon wieder vergessen.
Achso, ja.
Nein, Zlatko war ja...
Oder aber das ist einfach die generelle Frage. Braucht man einen Spieler auf dieser Position wie Junuzovic? Ne?
Das ist eigentlich... Also man braucht immer gute Spieler. Ja. Der Konkurrenzkampf belebt das Geschäft, aber er ist ja damals zurückgetreten. Hatte auch damit zu tun, dass er in Bremen gespielt hat. Und er wollte nicht mehr so viel reisen, wollte mehr Zeit mit der Familie verbringen. Und die Situation ist jetzt eine andere. Er ist jetzt in Salzburg. Vielleicht hat er sich überlegt. Aber ich werde mal ein kurzes Telefongespräch mit ihm führen.
Na gut, immerhin.
Unabhängig davon,
wie es ihm geht. Wissen die beiden Herren eigentlich, was sie gemein haben? Jetzt abgesehen davon, dass ich glaube, Franco Foda nur knapp 2 Wochen jünger ist als Peter Stöger. Ich hätte nämlich beide Jahrgang 66.
66, ja.
Jünger als ich.
Ja. Auf jeden Fall ist 66 ein guter Jahrgang.
Ja, genau. Ja, also beide April, die können wir mal verraten. Okay. Aber abgesehen davon noch etwas, eine Gemeinsamkeit, die wir festgestellt haben in der Vorbereitung auf die heutige Runde hier bei uns bei Talk und Tore, nämlich sind die beiden letzten Trainer, die es geschafft haben, dass nicht Salzburg Meister wird in der österreichischen Bundesliga. Also, wir können uns festhalten, Franco Foda 2011 mit Sturm und Peter Stöger 2013 mit der Wiener Austria. Und Christoph Jochum blickt ganz einfach einmal zurück zu den Meisterfeiern von Austria, Sturm, aber natürlich auch von Salzburg.
Meisterfeiern in Österreich. Salzburg, Salzburg, Salzburg. Ja, der The Champions. In den vergangenen 11 Saisonen 9-mal. Nur 2-mal gelingt es einer Mannschaft, besser zu sein. Einmal Sturm Graz unter Franco Foda und einmal der Wiener Austria unter Peter Stöger.
Ich bin über 10 Jahre bei diesem Verein. Mir ist noch nie so viel Sympathie entgegengebracht worden. Ich weiß es zu schätzen. Es ist keine Selbstverständlichkeit für mich. Ich möchte mich bedanken bei euch.
Seither ist es tatsächlich ruhig geworden, was echte Konkurrenz für Red Bull Salzburg angeht. Das liegt einerseits an Salzburg, aber andererseits natürlich auch an den anderen Vereinen.
Da sucht man sehr, sehr gerne auch Ausreden von den anderen Clubs Richtung Salzburg. Ich denke, mit einer klaren Philosophie und einer Struktur ist es schon auch möglich, siehe LASK, dass man ihnen irgendwo auch das Thematitelkampf, dass man da mitreden kann, auch wenn es schwierig ist. Man braucht eine außergewöhnliche Situation. Aber ich denke, dass es schon machbar ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den nächsten 10 Jahren das so weitergeht.
Egal, ob die Austria 2013 oder Sturm 2011, beide Mannschaften spielen eine außergewöhnliche Saison. Beide Mannschaften haben einen außergewöhnlichen Zusammenhalt. Beide Mannschaften haben Trainer, die sehr großen Anteil an den Leistungen haben.
Salzburg hat sicher nicht solche Leistungen gebracht, wie sie in den letzten Jahren, wie in den letzten Jahren bringen. Und wir waren einfach zu dem Zeitpunkt da. Wir haben eine sehr gute Mannschaft gehabt, die sicherlich unterschätzt worden ist, aber wir waren sehr viel gestandene Spieler, die gewusst haben, worauf es ankommt. Der Trainer hat uns damals dorthin geführt und wir haben das perfekt umgesetzt und deswegen ist das rausgekommen.
Es sind magische Nächte, vielleicht gerade, weil sie für das Außergewöhnliche stehen.
Warte mal. Oh.
Wer Haarspalterei betreibt, könnte sagen, Fodas Frisur war an diesem Abend und wahrscheinlich in der gesamten Saison 2011 das einzige Haar in der Suppe. Jegliche andere Kritik wäre an den Haaren herbeigezogen, hat doch sonst alles haargenau gepasst.
Jetzt ist er noch einmal hier, Franco Foda. Hat's wehgetan?
Nein, überhaupt nicht, aber...
Es schaut furchtbar aus.
Ja, da waren einige Amateure am Werk.
Foda und Stöger hingegen, immer Profis und so unglaublich es klingt, in den vergangenen 11 Jahren sind die beiden die einzigen Trainer, die die Dominanz der Salzburger brechen konnten.
Na, unvergessliche Momente, oder?
Ja, das stimmt. Aber es ist halt so, dass...
Die waren nämlich dann ruhig, die Fans, ne? Nach dem energischen...
Ja, es ist mir darum gegangen, weil ich mich auch bei meinen Trainerkollegen, bei meinem Staff und bei den Leuten, die mich halt unterstützt haben, auch noch bedanken wollte. Und das ist etwas, was mir halt sehr wichtig ist. Und das wollte ich halt auch haben, dass die Leute das halt auch irgendwie mitgehen. Und manchmal muss man halt dann einmal Kusch sagen.
Und Sie sind keine Wette eingegangen?
Nein.
Gegen so Franco Foda.
Nein, Gott sei Dank.
Ja. War das der schlimmste Moment eigentlich in Ihrer Trainerkarriere?
Nein, aber das sind einmal die positiven Momente, die man als Trainer nie vergisst. Jetzt weißt du auch, warum wir Trainer sind. Mhm. Und ja, das war einfach so. Wir sind ja Cupsieger geworden. Da wollten die Spieler mir schon eine Glatze schneiden. Und dann habe ich ja aus dieser Euphorie rausgesagt, wenn wir Meister werden sollten, dann dürft ihr mir eine Glatze schneiden. Und das ist ja Gott sei Dank dann auch im nächsten Jahr passiert. Und das war dann wunderschön. Und sollten wir uns für die Europameisterschaft qualifizieren, habe ich auch kein Problem, wenn mir Marko Arnautović auch eine Glatze schneidet.
Ja, die Frage ist, ob er dabei ist, ne? Ich glaube, er würde sich eher ein weiteres Tattoo stecken lassen. Ich glaube, da ist er sofort dabei. Weil das angesprochen wurde, es war natürlich noch vor der Zeit, als Ralf Rangnick begonnen hat. Also er hat gerade in dem Jahr begonnen, wo dann Peter Stöger mit der Austria Meister geworden ist. Aber ist es jetzt schwieriger oder was fehlt der Konkurrenz im Moment in Österreich, um Salzburg zu besiegen, um eben das zu erreichen, was Sie beide geschafft haben?
Also ich kann nur von unserem Meistertitel sprechen. Das war eine langjährige Aufbauarbeit. Wir waren ja damals im Konkurs. Ich hatte dann auch die Zeit, eine Mannschaft zu entwickeln, junge Spieler einzubauen. Wir haben kontinuierlich über Jahre mit der gleichen Mannschaft gespielt, sind dann Cupsieger und dann auch Meister geworden. Also man sieht auch, dass auch Erfolg irgendwo zu im gewissen Grad auch programmierbar ist.
Aber Sie waren ja dann auch wieder Sturmtrainer und dann war es natürlich nicht mehr möglich in den letzten Jahren.
Ja, weil dann war die Situation eine andere. Wir waren ja einmal Herbstmeister und auch Winterkönig. Gut, nach dem Winterkönig habe ich dann die Mannschaft Richtung ÖFB verlassen. Aber wo wir Herbstmeister waren, war dann das Problem, dass du dann im Winter, ja, da gab es natürlich Begehrlichkeiten. Die Spieler haben extrem gut gespielt und wir haben dann gerade da, wo ich geglaubt habe, wir könnten eventuell wieder Meister werden, Top-Spieler verloren. Mit Edo Bonci, der viele Tore erzielt hat, mit Matic war wichtiger Bestandteil, hat großartig gespielt in dieser Halbsaison. Und das war die Problematik. Mhm. Und auch, glaube ich, in den letzten Jahren, wenn man sieht, wie viele Spieler Austria Wien gewechselt hat, wie viele Spieler Rapid wechselt, wie viele Spieler Sturm Graz wechselt, da fehlt einfach über eine lange Distanz dann halt auch diese Kontinuität, um erfolgreich zu sein.
Ich meine, in Salzburg wechselt auch viele Spieler, aber die haben wahrscheinlich ein anderes Niveau oder zumindest.
Ja, man kann ja mit relativ viel Geld kannst du ja auch relativ viel falsch machen. Nicht? Und das trifft halt auf die Salzburger gar nicht zu. Nicht? Also die machen vieles sehr, sehr richtig.
War nicht immer so.
Ja, genau. Aber in den letzten Jahren ist es so, die haben ihren Weg fortgesetzt, haben ihre Idee gehabt, haben natürlich auch die Möglichkeiten, aber sie machen es richtig gut. Und wenn du mit ein bisschen Vorsprung an Wirtschaftlichkeit sportlich richtige Entscheidungen triffst, dann sieht man das auch in allen anderen Ligen. Und dann bist du eben im Normalfall vorn dabei. Und dann gibt es außergewöhnliche Situationen von Mannschaften mal, die überdurchschnittlich oder auf einem High Level über ein ganzes Jahr performen. Und dann muss eben so eine Mannschaft wie Bayern München oder die Salzburger, die müssen mal ein bisschen eine Schwächephase haben, da musst du reinstecken, da musst du halt da sein. Aber das wird natürlich von Jahr zu Jahr, glaube ich, es wird nicht leichter werden. Und du musst halt schauen, dass du auf deinem Niveau arbeitest. Und bei Austria damals war es eben auch so, dass wir Mannschaft eigentlich kaum verändert haben. Das heißt, das war jetzt eine sehr erfolgreiche Saison, aber die Spieler waren gut. Und wir haben halt einen Wechsel gemacht, dass wir einen Philipp Hose noch dazugeholt haben und haben laufen lassen. Und wir haben halt mit unserer Qualität unsere Punkte so geholt. Wir haben einen Punkterekord zum damaligen Zeitpunkt gehabt und das, obwohl wir aus 4 Spielen gegen Salzburg nur 2 Punkte gemacht haben, weil sie halt von ihrer individuellen Qualität, so ist für uns richtig schwer, aber zu realisieren vom Tempo her. Das haben wir nicht gehabt, aber wie alle anderen oder sehr, sehr viele andere Spiele, wo wir als qualitativ bessere Mannschaft reingegangen sind, die haben wir halt auch gewonnen. Und das war es. Wir haben es nicht gegen Salzburg gewonnen, sondern wir haben es gegen den Rest gewonnen, der in der Liga dabei war. Aber es wird wahrscheinlich über die nächsten Jahre hindurch wird's wieder irgendwann einmal wird's wer schaffen, aber es wird nicht kontinuierlich jedes Jahr eine andere Mannschaft werden und Salzburg nicht.
Genau.
Salzburg, die wechseln zwar auch Spieler,
ja,
aber sie haben eine sehr gute Struktur mit Liefering. Ja, da bilden sie eigentlich die jungen Spieler aus, die sie schon sehr früh holen, die qualitativ sehr gut sind. Diese Spieler haben dann über 2-3 Jahre das System, Spielidee, Spielphilosophie schon verinnerlicht und rücken dann immer nach. Also das ist natürlich perfekt.
Dann ist es auch eine Kontinuität. Meine Herren, bedanke mich für ein angenehmes, profundes Gespräch. Franco Foda, alles Gute.
Danke.
Für die beiden nächsten Qualifikationsspiele. Mögen Sie die richtige Auswahl treffen oder wie einer Ihrer Vorgänger gesagt hat, die, es ist entscheidend, die richtigen Spieler, ja, genau, zu finden.
Er ruft am Schau ins Ladi, keine Sorge.
Ja, danke, Franco Foda, fürs Kommen. Danke auch, Peter Stöger. Freuen uns schon, wenn die Entscheidung kommt.
Ja.
Vielleicht sehen wir uns ja dann öfter, wenn es tatsächlich die Austria sein sollte. Und vielleicht gibt es ja dann auch wieder einen Spruch des Jahres von Peter Stöger. 2016 war es ja, Sie haben dem Linienrichter die Brille angeboten, aber auch das hat er nicht gesehen.
Ja. Kann ja nichts machen,
das war, so. Das war so. Danke fürs Kommen, alles Gute. Danke Ihnen fürs Dabeisein, wünsche noch einen schönen Abend mit den Programmen von Sky. Wiederschauen.